Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der Absturz des Radsporthelden. Lance Armstrong verliert all seine Tour de France-Titel und steht vor dem Ruin. Dann Rolle rückwärts. In Russland entsteht der weltgrößte Erdölkonzern. Staat statt Privat, heißt Putins Devise. Korruptes Italien. Regierungschef Monti schlägt Alarm und verlangt die Abkehr von der Vetternwirtschaft. Und schließlich:
Ich wusste von meinem Vater, dass er verdingt worden war. Eine furchtbare Geschichte. Und von der Großmutter hat er aber nichts erzählt. Er hat nicht erwähnt, dass in Tat und Wahrheit die Kinder weggenommen wurden, sondern einfach, sie war weg.
Die Mutter des Verdingkinds, ein totgeschwiegenes Stück Schweizer Geschichte. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Im Sport ist heute ein Superstar so tief gefallen, wie es nur geht. Lance Armstrong verliert wegen systematischem Doping seine sämtlichen 7 Tour de France-Titel. Der Weltradverband UCI bestätigt damit das Urteil der Anti-Doping-Agentur USADA. Es ist der größte Doping-Skandal in der Sportgeschichte. Sportredaktor Reto Held.
Lance Armstrong war bis heute Mittag der erfolgreichste Radsportler der Geschichte. Nach dem Urteil der UCI ist er sportlich fast ein Niemand. All seine Resultate ab 1998 werden annulliert, also seine 7 Tour de France-Titel, genau gleich wie seine Bronzemedaille an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Zudem wird er lebenslang gesperrt. Damit bestätigte die UCI den größten Dopingskandal im Sport und das empfohlene Urteil der Anti-Doping-Agentur der USA. Diese hatten Armstrong in einem 1000-seitigen Bericht systematisches Doping nachgewiesen. Pat McQuaid, UCI-Präsident, war von diesem Bericht angewidert, wie er heute in Genf sagte.
I have to say and I have to admit, as a cyclist and somebody coming from a cycling background, I was sickened by what I read in the USADA report.
Die UCI ließ heute offen, ob die jeweils Zweiten der Tour de France zu Siegen gekürt würden. Sie will dies am Freitag in einer Sondersitzung entscheiden, genau gleich wie die Frage, was mit den Siegprämien geschehen soll. Darüber hinaus wehrte sich der Radweltverband gegen den Vorwurf, er habe Lance Armstrong gedeckt und legte Dokumente vor, die belegen sollten, dass es nie eine positive Dopingprobe von Armstrong gegeben hatte. Dennoch forderte UCI-Präsident Pat McQuaid dazu auf, Lance Armstrong schnell zu vergessen. Armstrong, der einst der erfolgreichste Star des Radsports war.
Reto Held. Und hier eine dringende Verkehrsmeldung. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmantaler Kreuz und Affoltern Stau wegen eines Unfalls. Und wir vertiefen diese Skandalgeschichte um Lance Armstrong gleich und fragen auch, weshalb er so lange ungeschoren davonkam. Das nach den Nachrichten des Tages mit Ueli Zindl. Und auch die beginnen mit einem Sinkflug.
Die Schweizer Charterfluggesellschaft Hello erhält vom Gericht einen Konkursaufschub. Hello sagte, der Konkursaufschub gelte bis Ende November. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung hätten damit Zeit erhalten, dem Unternehmen neues Kapital zu sichern. Die Fluggesellschaft hatte heute ihre Bilanz beim Gericht in Basel deponiert, weil sie mit massiven finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Der schwedische Haushaltsgerätehersteller Electrolux baut an seinem Standort im glanerischen Schwanden 80 Arbeitsplätze ab. Wie viel Angestellte entlassen würden, sei noch nicht klar, teilte das Unternehmen mit. Die im Glanerland fabrizierten Produkte sind laut dem Unternehmen zu teuer und deshalb nicht mehr konkurrenzfähig. Für den Bundesrat ist das neue Tierseuchengesetz notwendig, wenn Tierseuchen frühzeitig erkannt und effizient bekämpft werden sollen. Bundesrat Schneider-Ammann betonte, bei den umstrittenen Tierimpfungen bringe das Gesetz keine Veränderungen gegenüber den bestehenden Vorschriften. Wenn ein Impfobligatorium verhängt werde, müssten nach wie vor Bundesrat und Parlament zustimmen. Das Gesetz setze den Schwerpunkt bei der Prävention und erlaube es dem Bund, Früherkennungsprogramme einzuleiten, betonte Schneider-Ammann. Über das Tierseuchengesetz wird am 25. November abgestimmt. Im bündnerischen Sufers wird eine Armeeunterkunft seit heute für die Unterbringung von Asylsuchenden benutzt. Während höchstens 6 Monaten sollen dort bis zu 100 neu ankommende Asylbewerber untergebracht werden, schreibt das Bundesamt für Migration. Die Gemeinde Sufers, die an der San Bernardino-Straße liegt, habe zuvor der Umnutzung der Unterkunft zugestimmt, schreibt der Bund. Der Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss erhält den Literaturpreis 2013 der Stadt Berlin. Der Preis besteht aus einem Geldbetrag von 30.000 Euro sowie einer unbezahlten Professur an der Freien Universität Berlin. Berfuss gebe in seinen Erzählungen, Hörspielen und Theatertexten auch Träumern und Fremdlingen eine Stimme, heißt es in der Begründung. Knapp 2 Wochen nach ihrer Verurteilung sind 2 Frauen der kremlkritischen Band Pussy Riot in ein Straflager verlegt worden. Das Untersuchungsgefängnis in Moskau habe den Abtransport bestätigt, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Die beiden Frauen waren zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Eine dritte Angeklagte hatte eine Bewährungsstrafe erhalten. In Syrien besteht kaum noch Hoffnung auf eine Waffenruhe während des bevorstehenden islamischen Opferfestes. Dies trotz zahlreicher Vorstöße des internationalen Syrien-Gesandten Lakhdar Brahimi. Der stellvertretende Vorsitzende der Arabischen Liga sagte gegenüber der Agentur Reuters, die Hoffnung auf eine Waffenruhe sei sehr schwach. Für eine Waffenruhe fordert der syrische Präsident Assad das Ende der Waffenlieferungen an die Aufständischen. Nach Angaben von Aktivisten sind heute in Syrien bei Kämpfen und Razzien 60 Menschen getötet worden. Die Europäische Rundfunkorganisation EBU geht davon aus, dass in Teilen des Nahen Ostens gezielt Radio- und TV-Sendungen gestört werden. Wie die EBU in Genf schreibt, werden seit letzter Woche Störsignale festgestellt, die von Satelliten aus verbreitete Radio- und TV-Sendungen beeinträchtigen. Gemäß der EBU wird die Quelle der Störsignale in Irak oder Iran vermutet. Der Skandal um den britischen Radio- und Fernsehsender BBC wegen jahrelangen sexuellen Übergriffen eines Moderators auf Jugendliche zeigt jetzt Konsequenzen bei der redaktionellen Leitung. Der Chef einer prominenten Nachrichtensendung, die das Verhalten des Moderators untersucht hatte, hat seinen Posten zur Verfügung gestellt. Der Redaktionsleiter hatte einen kritischen Beitrag zum Fall abgesetzt. Der vor einem Jahr verstorbene Moderator und Unterhalter soll nach Erkenntnissen der Polizei über eine Periode von mehr als 40 Jahren Jugendliche missbraucht haben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.747 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.329 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,05 gehandelt, der Dollar zu 92,64 Rappen. Das Wetter, morgen im Flachland zum Teil zäher Hochnebel, die Obergrenze steigt auf rund 1000 Meter. Sonst bleibt es oft sonnig, unter dem Nebel 14, sonst bis 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und so geht's hier weiter. Schneller, länger, weiter. Lance Armstrong und die größte Dopingaffäre der Sportgeschichte. Dann Libanon. Ein Land ringt um Stabilität. Rosneft. In Russland entsteht ein neuer Ölgigant. Abstimmung. Das Tierseuchengesetz kommt vors Volk. Außerdem arm, liederlich und entmündigt das Schicksal der Anna Maria Boxler, der Mutter von Verdingkindern. Und schließlich wir da oben, ihr da unten.
They say that I practice class war and they go around calling people plebs.
Britische Politiker stolpern über ihren Klassendünkel. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. 7-mal hat Lance Armstrong die Tour de France gewonnen, ein Ausnahmetalent, eine Radsport-Ikone. Heute weiß man, der Amerikaner war auch der unbestrittene König der Dopingsünder. Auf 1000 Seiten hat die US-Anti-Doping-Agentur sein ausgetüfteltes Netzwerk des Tricksens und Täuschens dargestellt. Eine erdrückende Anklageschrift. Die Frage deshalb jetzt an unsere Radsport-Spezialistin Barbara Kolpi. Konnte der Radsport-Weltverband UCI überhaupt anders als Lance Armstrong seine Toursiege wegnehmen?
Nein, die Beweislage war klar zu erdrückend aufgrund der Aussagen von ehemaligen Teammitgliedern und Personen im Umfeld. Die UCI hätte höchstens einige Punkte, einige Aspekte dieser 1000-seitigen Anklageschrift weiterziehen können vor den Internationalen Sportgerichtshof TAS. Beispielsweise, dass sich die USADA über die 8-jährige Verjährungsfrist der Weltantidopingagentur WADA hinweggesetzt hat. Da könnte man aber argumentieren, dass die USADA mit den Untersuchungen natürlich schon viel früher begonnen hat. Die UCI wollte aber bewusst ein Zeichen setzen, alle Punkte zu anerkennen und entsprechend zu sanktionieren.
Also die USADA ist die amerikanische Antidoping-Agentur. EPO, Testosteron, Blutdoping. Armstrong hat wirklich alles getan, um seine Leistung zu steigern. Was ich gelesen habe, macht mich krank, sagte UCI-Präsident McQuaid heute. Was genau hat ihn denn dermaßen geschockt?
Es war vor allem die Art und Weise, wie Lance Armstrong das ganze System aufgebaut hat. Nicht unbedingt die Mittel, die er alle eingenommen hat, auch wenn das auch schockierend war. Aber Lance Armstrong hat wirklich ein System aufgebaut, das schon Mafia-ähnliche Struktur hatte, nämlich er operierte genau mit den Methoden der Einschüchterung und auch der Bedrohung seiner Teammitglieder, und die waren Mitwisser und konnten eben nicht einfach so aus diesem System aussteigen. Und wenn man das so liest, ist es wirklich erschreckend.
Ein hochkriminelles System mit sehr viel Energie betrieben und das über Jahre. Wieso hat das UCI nie genau hingeschaut bei diesen schier übermenschlichen Leistungen? Waren da die Verantwortlichen nicht sträflich naiv?
Die UCI dementiert dies natürlich und argumentiert, dass sie schon hingeschaut hätten. Sie haben Dopingproben gemacht und die waren alle negativ. Es gab nie einen positiven Befund. Es gab nur auffällige Befunde, aber die waren zu wenig auffällig, dass sie eben als positiv gegolten haben. Und dann kam natürlich schon dazu, also man darf nicht vergessen, diese Aussagen, die jetzt vorliegen, die brachte eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung in den USA zuerst ins Rollen. Und dann mussten die Fahrer zum Beispiel Aussagen unter Eid, und diese Mittel, diese rechtliche Grundlage hatte die UCI nicht.
Interessant ist ja, dass bereits 2001 bei einer Probe ein auffälliger Befund festgestellt wurde, und trotzdem hat der Weltradsportverband wenig später eine Spende von Armstrong angenommen. Das ist doch ziemlich verdächtig, oder?
Das ist höchst fragwürdig, wieso die UCI diese Spende angenommen hat, und bringt die UCI auch in ein schiefes Licht. Es war heute auch an der Medienkonferenz der einzige Moment, in dem Pat McQuaid, der UCI-Präsident, in Erklärungsnotstand kam. Wieso nimmt man eine Spende an von Lance Armstrong, der dazu beitragen wollte, dass bessere Methoden zur Dopingfahndung angeschafft werden konnten, bessere Möglichkeiten da sind? Und da muss man wirklich sagen, da ist Erklärungsnotstand. Das könnte man in der heutigen Zeit, kann man das nicht mehr nachvollziehen, wieso das so gemacht wurde.
Noch nie ist ein Radprofi derart tief vom Podest gefallen. Die 7 Tourtitel sind weg. Der Hauptsponsor Nike hat seinen Vertrag gelöst. Was kommt alles noch auf Lance Armstrong zu?
Es könnten Schadenersatzforderungen auf ihn zukommen, Rückforderungen von Preisgeldern. Darüber wird das UCI-Management-Komitee am Freitag beraten. Und dann muss er auch mit strafrechtlichen Konsequenzen in den USA rechnen, wenn ihm Falschaussagen unter Eid nachgewiesen werden können.
Er selbst bestreitet ja nach wie vor, dass er jemals gedopt hat.
Er hat es genau nie zugegeben bis jetzt.
All diese Vorgehen liegen lange zurück. Sie wurden zwischen 1998, glaube ich, und 2006, dem sogenannten verseuchten Jahrzehnt, wie es heißt, begangen. Ist der Radsport heute wirklich sauberer?
Es gibt tatsächlich Hinweise, dass dieses flächendeckende, organisierte Doping in dieser Art und Weise heute nicht mehr möglich ist. Dann kommt dazu, dass in der Zwischenzeit auch in vielen Ländern die Rechtsgrundlage geändert wurde, dass zum Beispiel nicht nur der Handel, sondern auch der Besitz von Doping strafrechtlich verfolgt werden kann. In der Schweiz ist das nicht so, aber beispielsweise in Frankreich oder in Österreich. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass der Radsport sauberer ist, was aber nicht heisst, dass es auch in Zukunft im Radsport und im Sport allgemein Dopingfälle geben wird.
Vielen Dank für den Moment, Barbara Kolpi. Eben wie gesagt, am Freitag werden wir dann weitere Entscheide im Fall Lance Armstrong erfahren. Im Libanons Krise hat heute die Armee die Initiative ergriffen. Sie stellte sich demonstrativ auf an strategischen Kreuzungen und erwiderte sogar das Feuer in einzelnen sunnitischen Quartieren von Beirut. Das Land ringt sichtlich um Stabilität. Aus Beirut, Philipp Scholkmann.
Armeesperren entlang der Hauptverkehrsachsen, Straßenbarrikaden mit vermummten Kämpfern, brennende Container am Busbahnhof, nächtliche Schusswechsel in Quartieren nicht weit von der Innenstadt. Die Gewalt ist wieder nahe ans Zentrum von Beirut herangerückt, seit eine Autobombe am Freitag mitten im Geschäftsviertel Ashrafieh den wichtigsten Geheimdienstmann des Landes tötete. So nahe, dass die Armeeführung heute eindringlich warnte, die Streitkräfte würden alles unternehmen, um zu verhindern, dass sich Libanon abermals in ein Schlachtfeld verwandle, auf dem regionale Konflikte ausgetragen werden. Die Armeeführung mahnte gleichzeitig explizit die Politiker, sich zu mäßigen und nicht mit radikalen Parolen die Spannungen weiter zu schüren. Auf dem Märtyrerplatz in der Innenstadt war gestern beides zu erleben, das Schüren und das Mäßigen. Der ermordete Geheimdienstmann wurde zu Grabe getragen an der Seite seines engen politischen Vertrauten, des vor 7 Jahren ebenfalls ermordeten ehemaligen Premierministers Rafik Hariri. Beide stehen für das sunnitische Aufbegehren gegen die Dominanz des großen Nachbarn Syrien in Libanon. Und hier liegen sie nun, Rafik Hariri und Wissam al-Hassan, begraben an der grünen Linie, wo die Front war im libanesischen Bürgerkrieg und wo eben erst aus den Trümmern ein neues Stadtzentrum aufgebaut wurde. Ist es bereits wieder in Gefahr? Nach dem Totengebet heizten Oppositionspolitiker die Menge auf. Der frühere Premierminister Sinjura forderte nicht nur, dass Premierminister Mikati zurücktrete, der versagt habe, sondern proklamierte die völlige Gesprächsverweigerung mit Mikatis Regierung, die von Syrien gesteuert sei und in der tatsächlich die mit Assad verbündete schiitische Hezbollah den Ton angibt. Libanon ohne Regierung aber bedeutete ein Machtvakuum. Ein Drittel Sunniten, die Mehrheit davon auf der Seite der syrischen Rebellen, ein Drittel Schiiten, die Mehrheit davon auf der Seite des syrischen Regimes, ein Drittel Christen, gespalten zwischen beiden Lagern. So zerstritten steht Libanon dem Krieg im großen Nachbarland gegenüber. Zur Machtdemonstration auf dem Märtyrerplatz gestern kamen Tausende, aber nicht Hunderttausende, wie von der sunnitischen Opposition erhofft. Vielleicht, weil inzwischen viele Libanesen Angst haben, davor noch Öl ins Feuer zu gießen. Und der anschließende Sturm auf den Amtssitz des Premiers wurde schnell abgeblasen, als die Demonstration wirklich gewalttätig zu werden drohte. Ein Wort des Oppositionsführers genügte. Es gehe darum, diese Regierung zu stürzen, aber gewaltfrei, mahnte Saad Hariri. Die Mahnung funktioniert im Zentrum, aber nicht unbedingt an der Peripherie, sagt der Politwissenschaftler Fawaz Gerges dem Sender Al Jazeera.
Because of the rise of new forces in Lebanon, new armed groups, which the main leaders on both sides do not control.
Es seien neue bewaffnete Gruppen entstanden und die politischen Wortführer beider Seiten hätten sie nicht mehr im Griff. Das sei die neue, sehr gefährliche Dimension der libanesischen Dauerkrise. Die Gewalt der letzten Nacht in Beirut, in Tripoli, scheint Gerges zu bestätigen. Die vermummten Kämpfer sehen sich als Anhänger der sunnitischen Oppositionsbewegung von Hariri, sagten aber, sie seien nicht mehr bereit, einfach ruhig zu bleiben. Im Norden, in Tripoli und entlang der Grenze zu Syrien sind in den letzten Jahren salafistische, ja dschihadistische Gruppen stark geworden, die sich ihre Haltung noch weniger von Hariri werden diktieren lassen. Der Publizist Rami Khoury dagegen hofft noch auf den Staat.
One of the positive and clear developments in the last 3 or 4 years has been the increasing ability of the Lebanese national institutions.
Eine der positiven Entwicklungen in Libanon sei die Kraft der staatlichen Institutionen, die in den letzten Jahren trotz Dauerkrise eindeutig selbstbewusster geworden seien, und gerade die Armee. Ob das ausreicht, angesichts der regionalen Krise, um Libanon tatsächlich vor einer neuen Gewaltwelle zu bewahren, wagt allerdings auch Khoury nicht mehr vorauszusagen.
Philipp Schalkmann aus Beirut. Rosneft. Ein Name, den man sich wirklich merken muss, denn der russische Staatskonzern wird zum größten Ölförderer der Welt. Heute hat der britische Ölkonzern BP nämlich seinen Anteil am britisch-russischen Gemeinschaftsunternehmen TNK-BP an Rosneft verkauft. Der Preis rund 17 Milliarden Dollar in bar. Außerdem bekommt BP 13% der Aktien von Rosneft. Ein Erfolg für Präsident Wladimir Putin. Ich habe Esther Hartbrich, die ARD-Korrespondentin in Moskau, gefragt, was steckt hinter diesem komplizierten Geschäft?
Also die britischen Anteilseigner an TNKBP, einem britisch-russischen Unternehmen, also die Firma BP, hatte signalisiert, sie wolle ihren Anteil verkaufen, 50% von TNKBP. Denn in den vergangenen Jahren gab es Riesenärger mit den russischen Anteilseignern und BP war das Leid. Und da hat nun Rosneft die Gunst der Stunde genutzt, hat gesagt, dann kaufen wir nicht nur euren Anteil, sondern eben gleich das ganze Unternehmen. Denn die Strategie von Präsident Putin ist, eben die Kontrolle vor allem über die Energieressourcen Russlands zu bekommen. Und deshalb hat vor allem er die Idee befördert, hier eben etwas zu tun. Rosneft ist sowieso schon der größte russische Ölförderer. Und jetzt, Sie haben es gesagt, wird es der größte Ölförderer weltweit.
Die verkaufte TNKBP gehörte zu einem Teil auch russischen Oligarchen. Sind die mit diesem Deal im Ölgeschäft quasi ausgebotet?
Ja, ihr Einfluss sinkt auf jeden Fall. Das wird Ihnen gar nicht passen. Aber wie man weiß, der Präsident hier hat das Sagen und er wird auch Ihnen gesagt haben, macht bloß keinen Ärger, sonst bekommt ihr Ärger. Das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen. Zum Beispiel bei Michail Khodorkovsky, dem eben eins der Yukos-Konzern gehörte. Das war mal der größte Ölförderer. Und von daher werden die eingewilligt haben, die russischen Milliardäre. Aber denen geht es auch in Zukunft nicht schlecht. Die haben alle riesige eigene Firmenimperien, aber der Einfluss auf das Ölgeschäft, der wird in der Tat zurückgehen.
Ein gutes Geschäft zu einem guten Preis, sagt Präsident Putin, und es sei wichtig für die Wirtschaft des Landes. Was heißt das genau?
Also einerseits ist ihm die Kontrolle wichtig, darüber haben wir schon gesprochen. Auf der anderen Seite ist es eben auch ganz wichtig, dass die Energiequellen sprudeln und für Steuereinnahmen sorgen. Nämlich etwa die Hälfte des russischen Etats kommt aus der Energiebranche und das soll natürlich auch weiter so sein. Dann kommt dazu, dass in Zukunft andere Ölquellen zum Beispiel erschlossen werden müssen. Die bisherigen gehen zur Neige und man denkt eben daran, die großen Ölreserven zum Beispiel im nördlichen Eismeer anzuzapfen. Und da fehlt einfach Rosneft die Erfahrung, da braucht man ausländische Erfahrung. Deshalb arbeitet man zum Beispiel auch mit dem norwegischen Energiekonzern zusammen, zum Beispiel mit der italienischen, zum Beispiel mit amerikanischen. Und deshalb nimmt man BP mit ins Boot bei Rosneft, weil man vor allem die Erfahrung bei der Tiefseebohrung, die nicht immer so gut waren, wie wir wissen, man denke eben an den Golf von Mexiko, dass man auf die Erfahrung zurückgreifen kann.
Der britische Ölkonzern BP hat mit seinen Russlandgeschäften bisher nicht nur Glück gehabt. Einmal musste ein BP-Manager sogar aus Angst vor Repressalien aus Moskau flüchten. Was verspricht sich denn BP von seiner neuen Beteiligung an Rosneft?
Der damalige Manager war übrigens Bob Dudley, der jetzt den ganzen Konzern führt. Er weiß in der Tat, was hier Sache ist. Der hatte entnervt das Land verlassen. So richtig verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. BP hatte viel Ärger, wollte zum Beispiel mit Rosneft, aber als BP Öl zum Beispiel in der Arktis fördern. Und da haben die russischen Eigentümer gesagt, so nicht. Das geht jetzt natürlich, wenn BP eben mit Rosneft zusammen im Boot sitzt. Andererseits zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass Russland auch immer wieder ausländische Unternehmen verstaatlicht hat, gegängelt hat, eben auch aus großen Projekten wirklich rausgeschmissen hat. Also von daher verstehe ich nicht so ganz, wieso man sich diesmal sicherer fühlt. Aber wahrscheinlich geht es einfach um die erwarteten Milliardeneinnahmen und da muss man auch ein gewisses Risiko eingehen.
Der Chef von Rosneft ist Igor Sechin, ein enger Vertrauter von Putin. Wie unabhängig kann er da überhaupt den neuen Riesenkonzern führen?
Ich denke, er will ihn gar nicht unabhängig führen. Er steht seit Jahren an der Seite eben von Präsident Putin. Er ist sozusagen Erfüllungsgehilfe. Er macht das, was der Chef will. Das hat er auch vorher schon gemacht. Er war ja eben schon lange Verwaltungsratschef bei Rosneft. Er war lange Zeit stellvertretender Ministerpräsident, zuständig für Energie. Das heißt, die Frage ist, was will er überhaupt? Und sieht er sich nicht eben als Erfüllungsgehilfe für Putin und für das, was er will.
Künftig wird Rosneft mehr Öl und Gas fördern als der bisherige amerikanische Weltmarktführer Exxon. Was bedeutet das für den Markt?
Ich denke, da wird sich erstmal nicht so viel ändern. Natürlich wird Rosneft dann eben ein wichtigerer Konzern sein und mehr Macht haben weltweit. Natürlich besteht die Gefahr, wir haben das bei Gazprom gesehen, dass Rosneft eben zum Beispiel auch politisch seinen Druck verstärken wird. Wir denken an die Gaskriege zum Beispiel mit der Ukraine. Das ist theoretisch natürlich auch bei Öl vorstellbar. Aber die Verhältnisse sind ein bisschen anders, denn Öl kann ja zum Beispiel per Schiff transportiert werden, muss nicht durch Leitungen eben weitergeleitet werden. Von daher ist die Möglichkeit, politischen Druck auszuüben, nicht ganz so groß. Aber natürlich wird die Macht größer von Rosneft.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Esther Hartbrich. Sie ist ARD-Korrespondentin in Moskau. Eine riesige Skandalwelle rollt derzeit über Italien. In der Hauptstadtregion Lazio musste die Regierung bereits zurücktreten. In der Lombardei steht sie wegen Korruptionsvorwürfen massiv unter Druck. Die Regierung Monti hat deshalb eilig ein Weißbuch zur grassierenden Korruption in Italien veröffentlicht. Hauptaussage des 400 Seiten dicken Wälzers: Das Land leidet wirtschaftlich auch deshalb, weil es so korrupt ist. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
60 Milliarden Euro. So viel verschwindet jedes Jahr aus den Staatskassen in den dunklen Kanälen der Korruption. Flösse das Geld in die Projekte, wofür es freigegeben wurde, wiese Italiens Staatshaushalt seit langem kein Defizit mehr aus. Es könnte auf die schmerzhaften Sparschnitte und Steuererhöhungen verzichten. Die Staatskasse würde gar im Plus sein. Das ist eine der Aussagen des Weißbuches. Wegen der Korruption wird nicht nur die Staatskasse geplündert. Firmen, die für den Staat arbeiten, liefern schlechtere Qualität ab, da sie einen Teil des Honorars dem korrupten Beamten zuschieben müssen. Um trotzdem noch etwas am Auftrag zu verdienen, verwenden sie billigere Baumaterialien, schlechtere Technologien, sie pfuschen. Das erklärt zum Beispiel den schlechten Zustand vieler Straßen in Italien. Die Korruption verlangsamt auch das Wachstum der italienischen Firmen. Beamte bestechen kostet Geld, ewig auf Bewilligungen und Stempel warten hemmt die Unternehmen. Mittlere und große Firmen, so der Bericht, sollen wegen der Verzögerung der korrupten Bürokratie um bis zu 25% weniger wachsen, kleine gar um 40% weniger. Und weil auch alle ausländischen Handelskammern um die Korruption im Land wissen, investiert kaum mehr ein Unternehmen von außerhalb in Italien. Der Bericht ist niederschmetternd, auch wenn er das aufzeigt, was viele seit langem wissen. Aber noch nie habe eine Regierung die negativen Auswirkungen der Korruption so genau aufzeigen wollen wie diese, sagt Gian Enrico Rusconi, hochangesehener Ex-Politologie-Professor an der Universität Turin.
Forse, ecco, questo tipo di governo ha le carte in regola più di altri.
Das zeige, dass die Regierung Monti davon ausgehe, dass ihre Mitglieder sauber seien, was Korruption angeht. Nur deshalb könne sie es wagen, so vehement dagegen vorzugehen. Schon unter Silvio Berlusconi hatte sich das Parlament an die Ausarbeitung eines Antikorruptionsgesetzes gemacht. Allein der Wille dazu war nicht sehr groß. Und als der Chef persönlich immer tiefer in unappetitliche Affären verwickelt war, verschwand der Entwurf in einer Schublade. Die Regierung Monti indes macht großen Druck, dass dieses erste Gesetz gegen Korruption endlich verabschiedet wird. Dazu soll auch das Weißbuch helfen. Auch das sei neu, sagt Rusconi.
Là ci fu la magistratura che in base alla sua autonomia ha messo sotto accusa una classe politica e ha fatto saltare.
Vor 20 Jahren, als der Parteispendenskandal Tangentopoli losging, seien es die Richter gewesen, welche hohe Parteibonzen, korrupte Beamte und Unternehmer hinter Gitter brachten. Heute, so Rusconi, spielten die Richter kaum eine Rolle. Es sei die Politik, die Regierung Monti, die im aktuellen Skandal gegen die fehlbaren Politiker vorgehe. Unter ihrem Druck habe gar Berlusconi seiner Statthalterin in der korrupten Regierung von Lazio den Befehl gegeben, zurückzutreten. Das müsse man sich einmal vorstellen. Tatsächlich treten heute fehlbare Politiker in Italien eher zurück als früher. Sie treten selbst dann zurück, wenn sie noch nicht von einem Gericht verurteilt wurden. Noch vor kurzem passierte das kaum. Da hieß die Strategie, die Justiz als kommunistisch diffamieren und den Skandal aussitzen. Unter Monti geht das nicht mehr so einfach.
Es ist 18.29 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und so fahren wir weiter. Mit der Angst vor dem Impfen, dem losen Mundwerk von Politikern und der brutalen Rechtschaffenheit von Behörden. Für den Abstimmungssonntag vom 25. November ist nur noch gerade eine Vorlage übrig geblieben, das revidierte Tierseuchengesetz. Die übrigen Referenden gegen die Staatsverträge sind ja unlängst gescheitert. Ziel des neuen Tierseuchengesetzes ist eine wirksamere Prävention gegen Krankheiten wie die Maul- und Klauenseuche oder die Schweinepest. Doch die Gegner beklagen, dass dadurch der Bund zu viel Macht bekomme und sie fürchten sich vor einem Impfzwang für Nutztiere. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Der internationale Handel und die Reisefreudigkeit der Menschen sind Segen, aber auch Fluch, zum Beispiel wenn es um Tierseuchen geht. Denn wegen dem regen Menschen- und Warenverkehr steigt auch das Risiko, dass Tierseuchen in die Schweiz eingeschleppt werden. Hans Wies, Direktor des Bundesamts für Veterinärwesen.
Es gibt altbekannte Tierseuchen, die neu auftreten können. Maul- und Klauenseuche in England hat das gezeigt. Es gibt die afrikanische Schweinepest, die von Osten her, von der Ukraine her gegen Europa drängt. Und es gibt neue Krankheiten für uns jetzt als Schweiz, beispielsweise Westnilfieber, das aber in gewissen Ländern einzeln schon aufgetreten ist in Europa.
Und da Tierseuchen bekanntlich keine Grenzen kennen, droht auch Gefahr für die Schweiz. Nicht nur für die hiesigen Rinder oder Hühner, sondern auch für die Menschen, zum Beispiel bei einer übertragbaren Infektionskrankheit wie die Vogelgrippe. Der Bund will deshalb die Prävention verstärken. National koordiniert soll sie wirksamer und schneller werden mit Früherkennungs- und Überwachungsprogrammen. Das revidierte Tierseuchengesetz war im Parlament praktisch unbestritten. Dennoch wurde das Referendum ergriffen und mittlerweile laufen die Gegner Sturm, vor allem im impfkritischen bäuerlichen Lager. Sie befürchten im Seuchenfall einen obligatorischen Impfzwang für ihre Nutztiere und warnen vor allfälligen Impfschäden, zum Beispiel vor Totgeburten. Landwirt Urs Hans vom Referendumskomitee.
Das Argument Prävention, das verdeckt eigentlich die wirklichen Absichten. Es wird jetzt nur von Prävention geredet, nicht mehr von Impfungen, aber sie wollen Impfstoffbanken anlegen, damit sie dann eben schnell und effizient impfen können, dass möglichst schnell, effizient Massenimpfungen vorgenommen werden können.
Stimmt nicht, widerspricht der zuständige Bundesrat, Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Der Sohn eines Tierarztes, der in den 60er Jahren die Maul- und Klauenseuche hautnah erlebte, widerspricht vehement.
Alles, was mit dieser Impfthematik zu tun hat, ist in der Gesetzesrevision nicht betroffen. Ich akzeptiere nicht, dass man den Eindruck erweckt, wie wenn das Gesetz in die Richtung, dass man irgendeinen Zwang zusätzlich aufsetzen könnte, revidiert worden wäre. Dem ist nicht so und das müssen auch die Gegner anerkennen.
Tatsächlich steht im revidierten Tierseuchengesetz nichts über einen Impfzwang. Allfällige Maßnahmen und Fragen, ob beispielsweise für eine bestimmte Tierseuche eine Impfung vorgesehen werden kann, sind in der entsprechenden Verordnung geregelt. Und daran ändert sich mit der Abstimmung vom 25. November nichts. Klar ist aber, dass Entscheidkompetenzen von den Kantonen zum Bund verlagert werden. Die Gegner der Vorlage fühlen sich denn auch bevormundet und fordern ein Mitspracherecht. Bauer Urs Hans.
Die Beurteilung der Gefahrensituation und weiß nicht was, das wird allein vom BFET eigentlich vorgenommen. Und da wollen wir eine unabhängige Beurteilung. Es kann nicht angehen, dass die Veterinärseite das beurteilt. Wir Bauern wollen mitreden.
Die Gegner fordern deshalb eine unabhängige Stelle, die etwa bei der Zulassung von Impfstoffen mitbestimmen kann.
Die traurigen Schicksale von Verdingkindern haben in der Schweiz viele Menschen berührt. Der Film «Der Verdingbub» etwa hat letztes Jahr über 200.000 Zuschauer in die Kinos gelockt. Die Rolle der Eltern von verdingten Kindern war bislang aber kaum Thema. Jetzt haben die Journalistin Lisbeth Herber und der Historiker Heinz Loser das unrühmliche Kapitel Schweizer Geschichte aus diesem Blickwinkel betrachtet, und zwar anhand von Heinz Losers Großmutter. Karin Salm berichtet.
Heinz Loser ist 9 Jahre alt, als seine Großmutter stirbt. Allerdings, dass sie am Neujahr 1965 plötzlich erkrankt und im Spital Münsterlingen innert Wochenfrist stirbt, davon erfährt er nichts. Denn über die Großmutter wird schlicht nicht geredet.
Ich wusste von meinem Vater, dass er verdingt worden war, eine furchtbare Geschichte. Und von der Großmutter hat er aber nichts erzählt. Er hat gesagt, sie sei abgehauen mit einem anderen. Er hat nicht erwähnt, dass in Tat und Wahrheit die Kinder weggenommen wurden, sondern einfach, sie war weg.
Die Großmutter,
eine namenlose Liederliche, die totgeschwiegen wird. Bis Heinz Loser 2004 die Nachricht erhält vom Tod eines bislang unbekannten Halbonkels. Dieser Halbonkel hat die meiste Zeit seines Lebens in einem Heim im Toggenburg verbracht und war das siebte Kind von Heinz Losers Großmutter. Auf der Erbschaftsbescheinigung findet sich der Name des liederlichen Luders. Anna Maria Boxler, geboren am 27. Dezember 1884. Neugierig packt Heinz Loser diesen dünnen Faden, zieht daran und fördert in einer aufwendigen Recherche eine schwere Geschichte zutage. Er erkennt, seine Großmutter hatte einen entscheidenden Makel.
Primär war sie eine Person, die arm war, was in dieser Zeit nicht ungewöhnlich ist.
Anna-Maria Boxler kommt im Rheintal in ärmlichsten Verhältnissen zur Welt, als uneheliches Kind, gleichsam mit einem moralischen Defekt.
Sie hat mit 19 Jahren meinen Großvater geheiratet, einen Schieflistiker, der natürlich ebenfalls auch wirklich arm war. Es kam dann sogleich ein erstes Kind, nach weniger als einem Jahr, und innerhalb von 10 Jahren noch weitere 5 Kinder.
Anna-Maria Loser, wie sie jetzt heißt, erfährt, wie jedes weitere Kind die Armut vergrößert. Die Schulden wachsen, der Hunger plagt und die Armut zwingt die 7-köpfige Familie immer wieder umzuziehen. Nachdem ihr Mann 1914 nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einberufen wird, muss Anna-Maria Loser die ganze Familie alleine durchbringen.
Zuerst mit Arbeit in der Nacht, mit Heimarbeit. Das hat aber zu wenig eingebracht. Sie konnte so mit den Kindern nicht überleben. Und sie hat sich gelegentlich auch prostituiert, wie viele andere Frauen in dieser Zeit auch.
Anna-Maria Loser, die längst der strengen Kontrolle der Armutsbehörden untersteht, wird wegen Prostitution verurteilt. Ihr Ruf ist damit gänzlich zerstört.
Weil jetzt hat sie die Grenze der bürgerlichen Moral überschritten. Sie wird als Erzieherin unhaltbar. Und jetzt kommt das Thema Kindswegnahme rein. Faktisch, indem die Kinder real fremdplatziert werden, auch ohne formale Beschlüsse. Aber auch die Diskussion der Behörden intensiviert sich, ihr generell die Elternrechte zu entziehen. Also dort passiert eine entscheidende Wende.
Ein Jahr lang wird Anna-Maria Loser wegen ihrer sexuellen Liederlichkeit entmündigt und in eine Arbeitserziehungsanstalt gesteckt. Ihre Kinder kommen in fremde Familien, andere werden verdingt. Zwar wehrt sich die Mutter, schreibt den Behörden Briefe, erfolglos. Erfolglos ist auch ihr Versuch, mit einem zweiten Mann einen Neuanfang zu wagen. Sie hat 2 weitere Kinder und zum finanziellen Überlebenskampf kommt nun auch der Kampf gegen einen gewalttätigen Partner. Ihr Leben lang schreibt sie, und das ist für eine Frau der Unterschicht ungewöhnlich, Briefe. Viele Bettelbriefe. An Armutsbehörden, an Pfarrer und Notare, und hat so Bruchstücke ihres Lebens in über 15 Archiven hinterlassen. Bruchstücke, die ihr Enkel zusammengefügt hat. Der Historiker Heinz Loser sagt, dass das Hauptdelikt seiner Großmutter eigentlich die bittere Armut war.
Hier geht es nicht um Ausländer, Ausländerinnen, es geht um Leute, die hier geboren sind, die eben auch dann wirklich Strategien anwenden mussten, um zu überleben, die auch heute nicht ganz fremd sind.
Im Buch über seine Großmutter gibt Heinz Loser einer Mutter nachträglich eine Stimme, die von repressiven Behörden gehetzt und verurteilt wurde und die sich erfolglos, wie viele andere Mütter auch, gegen die Kindswegnahme gewehrt hat.
Karin Salm. Zwischen Sehnsucht und Schande, die Geschichte der Anna Maria Boxler, ist erschienen im Hier und Jetzt Verlag. Es war nur ein Wort, aber das hatte es in sich. Der konservative britische Minister Andrew Mitchell soll 2 Polizisten als Pöbel beschimpft haben. Das löste in der Öffentlichkeit prompt eine heftige Diskussion aus über das arrogante Verhalten der englischen Elite. Mitchell musste schließlich zurücktreten. Doch das Thema ist noch nicht vom Tisch. Am Wochenende stellte sich nämlich ein 2. Minister ähnlich ungeschickt an. Martin Alliot über eine alte Debatte, die England immer wieder bewegt.
Why can't the English teach their children how to speak? This verbal class distinction by now should be antique. If you spoke as she does, sir, instead of the way you do, why, you might be selling flowers too.
I beg your pardon.
Wenn Sie so sprechen wie dieses Blumenmädchen, klagt Professor Higgins seinem Freund Oberst Pickering, dann würden Sie wohl auch Blumen verkaufen. Die Klassenunterscheidung aufgrund der Aussprache sollte doch längst überholt sein, wünschte sich der Professor vor mehr als einem halben Jahrhundert in My Fair Lady.
Why can't the English? Why can't the English learn to speak?
Selbst die BBC erlaubt inzwischen schottische, irische oder auch englische Ausspracheformen aus der Provinz. Der königliche Zungenschlag, der Queen's English, erregt nicht mehr den Neid von Aufsteigern, sondern den Spott von Kabarettisten. Das heißt indessen nicht, dass das Klassendenken überholt wäre. Im Gegenteil, es feiert Urstände. Der konservative Fraktionschef Andrew Mitchell musste am Freitagabend seinen Hut nehmen, weil er vor einem Monat einen Polizisten beschimpft hatte. Doch er musste nicht gehen, weil er angeblich die Beamten aufgefordert hatte, sich ihrer und seiner Stellung bewusst zu sein. Sein Verbleib im Amt wurde auch nicht durch den mehrfachen Gebrauch einer geläufigen Obszönität undenkbar. Nein, Mitchell musste gehen, weil er die Beamten Plebs genannt hatte, Proleten. Der Investmentbankier Mitchell, der die Privatschule Rugby und die Elite-Universität Cambridge durchlaufen hatte, beging den unverzeihlichen Fauxpas, ein Vorurteil zu bestätigen. Die Auffassung nämlich, dass die gegenwärtige Regierung aus abgehobenen, weltfremden, arroganten Plutokraten bestehe, die sich aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Verbindungen für etwas Besseres hielten.
Here's the most extraordinary thing, Mr. Speaker. They say that I practice class war and they go around calling people plebs. I mean, can you believe it?
Mir werfen sie vor, Klassenkampf zu betreiben, beklagte sich Oppositionsführer Ed Miliband im Unterhaus, während sie selbst die Leute als Plebs beschimpfen. Es war bestimmt ein unglücklicher Zufall, dass am selben Tag der Schatzkanzler George Osborne, der denselben Kreisen angehört, von einem Kondukteur in einem Erstklassabteil entdeckt wurde, wo er bloß ein Zweitklassbillett vorweisen konnte. Osbornes Aktentaschenträger wurde dabei mit der entsetzten Bemerkung überhört, der Schatzkanzler könne unmöglich in der zweiten Klasse sitzen. Satiriker sprechen bereits von der Great Train Snobbery. Ähnlich muss auch Osbornes Katze Freya denken, die letzte Woche in der Downing Street den Kater des Premierministers Larry öffentlich vermöbelte. Denn Larry stammt aus einem Tierheim. Doch wir schweifen ab. Denn der Hintergrund dieser scheinbaren Posse ist ernst. Englands Elite rekrutiert sich aus einem sehr kleinen Topf. Diese Gesellschaft ist kein Schmelztiegel, sondern bestenfalls ein Fond du Caclon. Mehr als die Hälfte des gegenwärtigen Kabinetts besuchte teure Privatschulen, aber nur 7% aller Kinder können sich diesen Luxus leisten. Dort und an den beiden Universitäten Oxford und Cambridge finden sich die Seilschaften zusammen. Die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling hatte schon recht, als sie unlängst in ihrem ersten Erwachsenenroman die ätzende Verachtung des Bürgertums für die Unterschicht aufs Korn nahm. Der Rücktritt Mitchells war nicht etwa eine Rebellion der beschimpften Plebejer, sondern ein Indiz für den Ärger des Patriziats, dass sein Dünkel publik geworden war.
Martin Alliot machte sich seine Gedanken über die Klassengesellschaft auf der britischen Insel. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber für die Nachrichten, Georg auf der Mauer, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.